Was wir haben in Japan ab 1932, wo man vom japanischen Faschismus sprechen kann, sind vor allem Untergrundpublikationen. Wir haben Subkulturen, die sich gegen, meistens eher unbewusst quasi, gegen die damals vorherrschende Idee eines patriarchalen, sagen wir mal, faschistischen Japan gestellt haben. Wir haben Streiks von kommunistischen Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen, Spionage für die Alliierten. Was wir nicht haben, sind quasi offen, vielleicht auch militante Kämpfe gegen den Faschismus. Im Gegenzug dazu haben wir aber quasi diese Idee des Tenko, also der Konversion. Das war ein Fenster, das der japanische faschistische Staat geöffnet hat für Linke, für Antifaschistinnen, quasi, dass man konvertiert zum Faschismus und sich dadurch zum Beispiel eine Gefängnisstrafe erspart. Und das hat auch da damaligen, den Resten, kann man sagen, auch der japanischen antifaschistischen Bewegung im Endeffekt auch das Genick gebrochen, weil doch Tausende, wenn nicht Zehntausende Leute dieses Angebot der Konversion auch wahrgenommen haben.
Sie sagen also, Tausende bis Zehntausende AntifaschistInnen sind während des japanischen Faschismus sozusagen konvertiert vom Antifaschismus zu einer staatstreueren Linie. Können Sie darlegen, was passierte denn mit diesem Antifaschismus in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg? Gab es da sowas wie eine Aufarbeitung?
Ja, also 1945, quasi das Ende des Krieges, die Befreiung Japans vom Faschismus, bringt natürlich eine Renaissance der japanischen Linken mit sich, die vor allem am Anfang ideologisch auf diese Kontinuitäten des Faschismus, die in der japanischen Gesellschaft und auch Politik immer noch sichtbar waren, die halt dagegen mobilisiert. An erster Stelle steht hier natürlich der Kaiser Hirohito, ne, also der Tenno, der ja als Kopf des faschistischen Japans weiter in Japan regieren konnte, also zwar nur noch als symbolischer Kaiser, ohne direkte Macht ausgestattet, aber als sichtbares Zeichen von einer Nichtaufarbeitung des Faschismus. Quasi das ist so, nach 1945 sind das einmal die hauptwichtigsten Dinge. Ne? Also wir haben diese großen Demonstrationen in Kyoto und in Tokio auch, wo auch gegen den Tenno demonstriert worden ist. Ganz wichtig ist natürlich auch die japanische KP, heute eine 10%, 5-10% Partei, wurde legal und war damals ganz wichtig auch natürlich für die Organisation dieser Proteste.
Die KP, also die Kommunistische Partei Japans, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum legalisiert. Es kam aber nicht zu sowas wie einer Entnazifizierung. Können Sie ausführen, wie hat sich daraufhin denn die linke Bewegung in Japan in den darauf folgenden Jahren entwickelt?
Eben, es gab nur diese Versuche, also von staatlicher Ebene oder auch von alliierter Ebene, sagen wir mal, so diese Nachkriegsprozesse in Tokio, so als Pendant quasi zu den Nürnberger Prozessen, kann man sagen. Es gab dann auch von den amerikanischen Befreiern, Besatzern, wie man es halt nennen will, dieses Gesetz, das halt einige hundert faschistische Kameradschaften, kann man mal sagen, Gruppen außerparlamentarische Rechte halt verboten hat. Im Endeffekt war es das aber im Großen und Ganzen, weil es hat zwei Gründe natürlich. Das eine war, dass man halt vor allem in Österreich und Deutschland sieht, also die Leute waren nicht bereit, ihren Vater zu fragen, du, was hast denn du da gemacht damals irgendwie in der Armee und dieser Schweinerei? Das ist nicht passiert, weil es wurde natürlich ein Schweiner, entweder wurde es glorifiziert oder es wurde nicht darüber geredet. Ist jetzt nichts genuin Japanisches. Auf der anderen Seite war natürlich quasi der Anti-Amerikanismus, das ist, wie soll man sagen, der wichtigste Faktor innerhalb der japanischen, also Post-World War II-Linken, der Vietnamkrieg. Es geht um den Vietnamkrieg nicht nur, es ging auch darum, dass Japan quasi als Brückenkopf des US-amerikanischer Interessen, auch als antikommunistisches Bollwerk gegen die Sowjetunion und China aufgebaut worden ist. Und man sah quasi den Hauptfeind dann, weniger im eigenen Land, um es mit Kalibkleff zu sagen, sondern halt auch quasi man sprang auf diesen vulgär-marxistischen Zug eines weltumfassenden US-Imperialismus auf, und das öffnete natürlich dann Tür und Tor auch für nationalistische Denkweisen innerhalb der Linken.
Diese nationalistischen Denkweisen wurden dann auch insbesondere von Minderheiten auch wieder aufgegriffen, die in der Nachkriegszeit in Japan auch eine wichtige Rolle spielten, Stichwort antikoreanischer Rassismus. Können Sie weiter ausführen, was es mit diesen Minderheitskämpfen auf sich hatte?
In größerem Stil ab in den 60ern und 70ern haben wir in Japan quasi die ersten Kämpfe der, also in Japan lebender Minderheiten. Einerseits wären das die Burakumin, ist eine soziale Kaste, die quasi ethisch gesehen eigentlich Japaner sind, aber ungefähr wie die Dalit in Indien, die Unberührbaren, quasi ist ganz, ganz arge soziale Diskriminierung jetzt, nicht rassistische, nicht ethische Diskriminierung, aber soziale Diskriminierung, unterworfen worden sind. Die haben sich dann auch aufgelehnt quasi, das war relativ heterogen, das war quasi die Bewegung, entweder wollte man ganz normale Japaner sein, bis hin zu wirklich quasi linksradikalen Gruppen, die halt die Idee einer japanischen Nation quasi negiert haben und die überwinden wollten. War aber auf jeden Fall ein Minderheitenkampf und vor allem war es ein Kampf gegen Diskriminierung. Ne? Und das zweite auch aus den 60ern, es gibt diese große japanische, koreanische Minderheit in Japan und auch in den 60ern und 70ern gab es dann wirklich also auch sehr ideologisch sehr stark links diese Kämpfe für die eigenen Rechte und so weiter. Genau, die auch bis heute quasi diese Bewegung existiert in verschiedensten Ausformungen.
Die linke Bewegung in Japan hat dann Wind aufgenommen in den 60er und 70er Jahren. In den 80er Jahren kam es dann aber zu einem regelrechten Untergang der linken Bewegung in Japan.
Ja, also das Problem war, dass die in den 60ern und 70ern diese starke studentische Linke, die den Staat definitiv auch herausgefordert hat auch an seinen Stuhlbeinen definitiv auch gesägt hat. Die ist im Endeffekt auch in großen Teilen an sich selber gescheitert. An den eigenen, wie soll man sagen, patriarchalen Ritualismus, den man da drin gehabt hat, an den eigenen Hierarchien, die man sich dann aufgebaut hat, an Militanzgewaltfetisch definitiv auch. So als wichtigstes Beispiel ist dann der Asama Sanso-Vorfall, 72 war das, quasi wo es gab so ein Shootout mit so militanten Aktivistinnen der japanischen Roten Armee-Fraktion mit der Polizei und das ist dann im Sinne der Polizei ausgegangen, also die hat das gestürmt, diese Berghütte. Was man dann gefunden hat, waren die Leichen ehemaliger, also verstorbener Aktivistinnen, die getötet worden sind bei einem sogenannten Revolutionstribunal. Und im Endeffekt hat das die Bewegung, die Linke in Japan, sehr traumatisiert, weil viele Leute gesagt haben, Moment, was ist denn jetzt passiert? Jetzt töten wir uns gegenseitig, was soll das? Und sehr viele Leute wollten nicht mehr Teil davon sein. Und das war eines der ganz, ganz wichtigen Momente, quasi das zum Niedergang der japanischen Nachkriegslinken geführt haben.
Sie haben diesen Niedergang der Nachkriegslinken in Japan beschrieben, also die Linke, die sich sozusagen ins eigene Bein geschossen hat und dadurch massiv an Popularität verloren hat. Das hat sich dann wieder geändert in den 90er Jahren durch das Aufkommen des Internets in Japan.
In den 90ern, als das Internet quasi nach Japan kommt, kommt es recht schnell quasi zur Bildung von Imageboards, nennt man das heute, also das anonymen Internetforen. Und die sind durch ihre Anonymität relativ schnell auch zu einem Tummelpunkt geworden von verschiedenen, also von Rechten jeder Couleur. Weil man sich halt durch die Anonymität bräuchte man sein Gesicht nicht zu zeigen. Es kam dazu eine Entwicklung von sogenannten Netto-Uyo, was eine Abkürzung ist von Netzrechten in Japan. Und das waren Leute, die eigentlich mit der klassischen Rechten in Japan, mit diesen organisiert auftretenden Kameradschaften, sagen wir mal, relativ wenig zu tun gehabt haben. Das waren eher Leute, die zwar natürlich rassistisch seien, dafür braucht man keine Kameradschaft. Die haben sich dann da angefangen und waren zu organisieren und wurden ein neuer Faktor innerhalb der extremen Rechten in Japan. Was ganz wichtig jetzt ist zu erwähnen, das waren die ersten japanischen Faschisten, die als quasi, wo Rassismus im Ranking der verschiedenen Themen an erster Stelle stand. Es ging da weniger um den Aufbau und den Wiederaufbau eines imperialen Japan mit koreanischen Sklavenarbeitern. Es ging viel eher darum, möglichst viel Koreaner in kürzester Zeit zu töten.
Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, es gab dann diesen Aufstieg der neuen Rechten durch das Internet, den Widerstand dagegen und dann kam 2011 mit der Fukushima-Katastrophe und einer daraus resultierenden Massenbewegung gegen die Atomenergie. Wie wichtig war diese Bewegung von Fukushima für die Linke in Japan?
das absolut wichtigste geschichtliche Moment für die Linke definitiv. Jetzt aber weniger im Sinne von, dass die Linke als solche, die Reste der verstehenden Linken dann wieder einen neuen Auftrieb quasi oder eine nie dagewesene gesellschaftliche Signifikanz wieder erreicht hat, ganz anders. Nämlich es hat dazu geführt zur Organisierung oder zumindest zur politischen Aktivierung und im besten Falle Organisierung von Leuten, die vorher nie was mit Politik am Hut gehabt haben. Also Massenbewegungen haben sehr oft einmal so quasi in der Natur deren liegt halt, dass viele Leute neu dazukommen. Und es hat sich eine neue Zivilgesellschaft halt gebildet dann, die mit der alten Linken wenig bis gar nichts zu tun gehabt hat. Das waren halt trotzdem in den meisten Köpfen der Leute halt die sich auf irgendwelchen Berghütten dann gegenseitig auf Revolutionstribunalen in den Kopf schießen. Nichtsdestotrotz hat es also ein paar Millionen Leute zu mobilisieren, auch wenn es ein sehr enges Thema ist, also gegen Atom, ist definitiv, also das ist nicht nichts. Das ist extrem wichtig und natürlich ist das innerhalb der Linken das Top-Thema, auch bis heute. Also Post-Fukushima-Zivilgesellschaft, wie geht man damit um? Wohin gehen wir?
Die Fukushima-Demonstrationen sind ja mittlerweile auch schon fast 12 Jahre her. Können Sie in einigen Sätzen ausführen, wie hat sich die japanische Linke seitdem entwickelt und organisiert?
Definitiv ist es dadurch, dass viele Leute dazugekommen sind, hat sich es eher so in die liberale, linksliberale Richtung verschoben, das Ganze. Aber andererseits ist das Positive in diesem Moment halt, dass das Raum geöffnet hat für Diskurse, die zum Beispiel über Anti-Atom dann rausgehen. Also mit der Zeit begreifen die Leute halt, weil sie ja quasi vorher nie mit politischer Theorie zu tun gehabt haben. Moment, Anti-Atom hat ja vielleicht auch was zu tun mit Patriarchat, vielleicht hat das was zu tun mit Rassismus und so weiter. Also die Zusammenhänge begreifen dann die Leute. Das ist, glaube ich, definitiv der größte Erfolg dieser Bewegung. Was das für die Linke heißt, ist, ob sie diesen Moment nutzen wird können, quasi da auch zur Organisierung und ob sie sich quasi nicht wieder verfängt in diesen alten Ritualen, in denen sie einfach die zu nichts führen werden, nie zu was geführt haben, ob sie sich davon lösen kann. Und ich persönlich glaube, das passiert zum Teil ja, aber es ist noch immer, man kann nicht davon reden, dass die Linke, abgesehen von der KPJ, die ja sehr sozialdemokratisiert worden ist in den letzten Jahrzehnten, dass da signifikant in einer organisatorischen, breit gesehenen Ebene wirklich was passiert.